Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute machen wir weiter in unserer Reihe zweite Könige. Wir sind in den Kapiteln 6, 7 und 8. Und wir befinden uns in der Zeit von dem Propheten Elia und Elisa. Die beiden wirkten nacheinander, zuerst der Elia und dann der Elisa. Sie waren Propheten im Nordreich, das heißt im Reich der 10 Stämme. Die Hauptstadt dazu war Samaria. Und ihre Hauptaufgabe war im Grunde, den Königen immer wieder zu sagen, seid dem Herrn treu, ihr seid auf Abwägen, und genauso sagten sie es auch dem Volk. Und entsprechend gab es auch immer wieder Konflikte zwischen den Königen und Elia und Elisa. Der Elia ist dann gen Himmel gefahren. Elisa war vorher bei ihm als Jünger und in der Ausbildung, und danach hat Elisa das übernommen, und Gott hat den Elisa auch mit allen Vollmachten ausgestattet, und er hat eben in seinem Dienst tatsächlich auch viele Wunder getan. Das ist sozusagen die innere Situation im Nordreich, im Reich Israel, dass eben das Volk, dass die Könige sich von Gott abwenden. In der äußeren Situation, da ist es so, dass drumherum andere Völker immer mächtiger wurden, militärisch mächtiger, die glorreichen Zeiten, wo Salomo König war und die ganze Region im Grunde zum Volk Gottes, zum Volk Israel gehörte, die waren vorbei, und jetzt kamen die Aramäer aus dem Norden, aus Assyrien, und bedrohten das Volk Israel, das Nordreich, immer wieder. Sie kamen mit Rotten, mit Trupps immer wieder in das Land hinein und plünderten das Land, entführten Menschen, versklavten diese. Und trotz allem wird dabei auch deutlich, dass eben gerade unter Elisa, dass Gottes rettende Gnade längst nicht nur noch auf das Volk Israel beschränkt war, sondern dass eben auch Menschen außerhalb des Volkes diese Gnade erhalten. Und wir haben das jetzt gerade beim letzten Mal gesehen, in der letzten Predigt über das fünfte Kapitel, dass eben dass Gott das Volk der Aramäer auch als Werkzeug benutzt, um eben sein Volk, das Volk Israel, zu bestrafen. Wir haben von Naaman gehört, das war der Heerführer der Aramäer. 2. Könige 5,1, Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn, also vor seinem König, und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr, und das ist Gott, den Aramäern Sieg. Das heißt also, der Naaman, der war erfolgreich, weil Gott es zugelassen hat. Die militärischen Erfolge der Aramäer waren also nur von Gottes Gnaden möglich. Gut, und jetzt, das war jetzt so die große Situation, und jetzt im Einzelnen, der Naaman wurde aussätzig. Das war auch für einen Heerführer natürlich eine Katastrophe in seinem, er musste isoliert sein, er konnte im Grunde seinen Aufgaben, so wie er es gewohnt war, auf keinen Fall mehr nachgehen. Und er hatte aber ein israelitisches Mädchen entführt, das dann in seinem Haushalt diente, und die sagte: Hey, bei uns in Israel, da haben wir einen Propheten Gottes, und der kann Wunder tun. Und dann ist Naaman nach Israel, in das Feindesland, und hat gedacht, das ist offensichtlich meine einzige Chance, diesen Aussatz loszuwerden, und ist mit seinem Gefolge dorthin und hat eben den Elisa gesucht und hat ihn gefragt, kannst du mich heilen? Elisa hat ihm dann Anweisungen gegeben, er war mit den Anweisungen nicht so glücklich, es hat ihm einige Mühe gekostet, das war schon ziemlich schwer für seinen Stolz, aber am Ende hat er es dann getan, weil er eben doch gesehen hat, es ist eigentlich meine einzige Chance. Und was passierte? Naaman hat Gott als alleinigen Herrn anerkannt. In 5,15 heißt es, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Was für ein Bekenntnis. Gott ist der Schöpfer dieser Welt und er wirkt eben nicht nur beschränkt auf sein Volk, sondern seine Gnade steht allen Menschen offen. So, zwar ist jetzt dieser Konflikt, der ging dann zwischen Aramäern und Nordreich, ging dann noch weiter und der ist dann auch durchaus zentral in unserem Text heute, den wir uns anschauen, aber es geht vor allem um die Herzenshaltung der Protagonisten. Das heißt, stehen sie zu Gott, wie stehen sie Gott gegenüber? Und was ist eben die Auswirkung ihrer Herzenshaltung auf ihr Handeln, auf ihr Leben? Und so habe ich die Predigt überschrieben und wir schauen uns eben vier Herzenshaltungen an, nämlich einmal ein starkköpfiges Herz, das rebelliert, ein oberflächliches Herz, was Gott mit Ungeduld begegnet, ein skeptisches Herz, das zynisch ist zu Gott, und ein demütiges Herz, was dann eben in Gehorsam Gott gegenüber zum Ausdruck kommt. Die erste Herzenshaltung, die wir uns also ansehen, ist die vom König von Aram. Und dabei ist es jetzt nicht ganz klar, ist es Ben-Hadad der Erste oder der Zweite, denn der König wird nicht beim Namen genannt, aber im Grunde ist das auch nicht ganz entscheidend. Wir fangen an und lesen einen Teil aus dem Predigttext. Ich schlage euch vor, dass ihr eure Bibel dazu nehmt und wenn ihr vielleicht keine am Platz habt, holt euch schnell noch eine. Wir schauen immer wieder in den Text, es ist relativ viel Text und dann ist es ganz gut, wenn ihr da vielleicht mitlesen könnt. 2. Könige 6, Vers 8 bis 12 lese ich jetzt. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Und da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, könnt ihr denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Und da sprach einer seiner Knechte, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Gott hatte seine Gnade gegenüber den Aramäern gezeigt. Und wir hatten es in der Einleitung über Naaman gesehen. Naaman wurden die Siege über Israel durch Gott geschenkt. Und er wurde auch persönlich vom Aussatz durch Gott geheilt. Das heißt, der König von Aram, der kannte Gott, der hatte von Gott gehört, weil sein Heerführer, den er sehr schätzte, der hatte eine ganz persönliche Erfahrung mit Gott. Aber der König von Aram wollte Gott das offensichtlich nicht zurechnen, sondern er verharrte eben starkköpfig in seiner Ignoranz gegenüber Gott. Er wollte auch weiterhin eben Gottes Volk angreifen. Und wir sehen, dass er es nicht schafft, den Israeliten einen Hinterhalt zu legen. Mehrmals. Im Text heißt es nicht einmal oder zweimal, sondern häufig legt er sich auf die Lauer. Und es ist offensichtlich, dass der König von Israel dann genau diese Route meidet. Das erkennt der aramäische König, dass jemand den Israeliten seine Pläne verrät und er vermutet eben erstmal einen Verräter in seinen eigenen Reihen. Aber seine Leute sagen, wir waren es nicht, es war Elisa, das ist der Prophet Gottes im Land der Israeliten. Und der kann so etwas vorhersagen. Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Vers 12b. Und jetzt könnte man annehmen, dass der König von Aram ein Einsehen hat, dass er sagt, okay, da komme ich nicht gegen an. Ich ergebe mich der Überlegenheit Gottes. denn er hatte genug Beispiele, dass Gott überlegen ist. Und im Grunde müsste er sich jetzt vor Gott verbeugen und seine Unterlegenheit anerkennen. Aber in der Lesung haben wir schon gehört, was Paulus den Römern in Kapitel 1 schreibt. Und wir hören nochmal auf die Verse 21 und 22. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und so passiert es auch mit dem König von Aram. Jetzt will er also Elisa verfolgen und gefangen nehmen. Und jetzt schickt er einen Trupp seiner Soldaten los, um ihn zu holen. Nun ja, ich meine, denkt er wirklich, dass Elisa zwar erkennt, dass die Aramäer dem Volk Israel eine Falle stellen wollen, aber dass er nicht erkennt, wenn der König einen Trupp losschickt, ihn zu holen? Irgendwie ist das jetzt in diesem ganzen Zusammenhang, klingt das so ein bisschen naiv. Das heißt, er blendet das völlig aus, der König von Aram. Vers 13 lesen wir weiter. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Und da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Er wollte wirklich auf Nummer sicher gehen. Er wollte ja einen Mann fangen, also schickt er seine ganze Armee und umzingelt diesen Ort, damit er auch wirklich diesen Mann zu fassen kriegt. Und soweit scheint der Plan aufzugehen. Die aramäische Streitmacht hat Elisa umzingelt. Doch tatsächlich sollte der König von Aram nur eine weitere Demütigung erfahren. Gott steht seinen Propheten bei. Und eine weitaus größere Streitmacht des göttlichen Heeres hat die Aramäer umzingelt. Allerdings können sie die göttliche Streitmacht nicht sehen. Genauso wenig wie der Diener von Elisa. Wir lesen in Vers 15 weiter. Und als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Und da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Und er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Und da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und dieses unsichtbare Heer, was Elisa jetzt beschützt, das erinnert uns auch an Jesus, als er im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und Petrus ihn mit seinem Schwert verteidigen will. Matthäus 26, Vers 52, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an deinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte jetzt meinen Vater bitten, er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Jesus hat die Heere nicht in Anspruch genommen, da er ein höheres Ziel verfolgt. Wie er dann auch sagt in Vers 54, wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Jesus ließ sich gefangen nehmen und kreuzigen, damit wir gerettet werden. Doch klar ist, dass es eben diese Heere Gottes gibt und sie einschreiten, wenn Gott es möchte. Die aramäischen Soldaten erblinden tatsächlich, so wie Elisa gebeten hat. Und Elisa führt sie nach Samaria, in die Hauptstadt von Israel, mitten in die Stadt. Und da erhalten die Soldaten ihr Augenlicht zurück. Und sie sind natürlich sehr erschrocken. Und der König von Israel ist auch sehr erschrocken und überrascht, weil er jetzt gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt mit diesem Heer der Aramäer, das offensichtlich in meiner Gewalt ist, was soll ich mit denen machen? Und er fragt Elisa, was soll ich mit denen tun? Und Elisa sagt, mache ihnen eine gute Mahlzeit, baue Tische auf, lass uns ein Festmahl mit ihnen machen, dann sollen sie essen und trinken und dann sollen sie nach Hause gehen. Und ja, so ist es dann auch geschehen. Und danach zogen die aramäischen Soldaten nicht mehr zu Raubzügen durch das Land Israel. Jedenfalls für einige Zeit. Gott demütigt den König von Aram also mehrfach. Die Pläne des Königs werden seinen Feinden offenbar. Seine Streitmacht schafft es nicht, einen einzelnen Menschen einzufangen. Und vielmehr wird seine Streitmacht gefangen genommen und nicht kriegerisch bekämpft, sondern sie bekommen zu essen und zu trinken und dürfen dann unversehrt zurückkehren. Als wenn man sie überhaupt nicht richtig ernst nimmt. Nichts von dem, was der König sich vornimmt, gelingt. Im Psalm 33 heißt es dazu, Psalm 33, Vers 10, der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Gott hat sich dem König von Aram mehrfach offenbart und ihn gedemütigt. Doch anstatt die Überlegenheit Gottes anzuerkennen, bleibt er eben starrköpfig und rebelliert immer weiter gegen Gott. Wenn wir das so lesen, denken wir, eigentlich ist das ein bisschen ein Idiot. Es ist so offensichtlich, warum reagiert er nicht? Aber fragen wir uns mal, wie wir reagieren, wenn Gott uns demütigt. Wo demütigt Gott uns denn heute? Demütigt er uns nicht, wenn wir sein Wort in der Schrift lesen und unsere Sündhaftigkeit erkennen? Demütigt er uns nicht, wenn wir seine Herrlichkeit sehen in der Schöpfung? Wenn wir uns ein kleines Baby anschauen, wie wunderbar er es geschaffen hat? Wenn wir in der Natur einen herrlichen Sonnenuntergang über dem Meer sehen und gewaltige Szenerien in den Bergen? Erkennen wir, wie Gott das Leben von Menschen verändert, wenn er sich ihnen offenbart? Und Gott kann uns eben auch durch Krisen demütigen, die wir in unserem Leben erfahren. Seien es der Tod eines lieben Menschen oder eben Krankheit, die uns oder auch unseren Nächsten betrifft. Oder irgendein anderes Unglück, das uns aus der Sicherheit herausreißt, die wir meinen, uns aufgebaut zu haben. Und manchmal demütigen uns auch die Konsequenzen eines Lebens, das wir in andauernder Sünde geführt haben. Dann erfahren wir Krankheit, dann erfahren wir kaputte Familien, wirtschaftliche Krise. Bringen uns diese Demütigungen dazu, bei Gott in Reue, zu Gott in Reue und Demut umzukehren? Oder bringen sie uns womöglich dazu, gegen ihn zu rebellieren, ihn anzuklagen? Warum muss mir das passieren? Nehmen wir das als Leitung? Werden wir demütig vor Gott oder erheben wir uns über Gott? Diese Demütigungen, die ich aufgezählt habe, die beruhen auf Gottes gnädigem Handeln. Er lässt uns nicht einfach laufen, sondern er führt uns zum Glauben an ihn, und das Evangelium und an das Evangelium seines Sohnes Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Für die nächste Herzenshaltung, die wir uns anschauen, ist uns König Joram von Israel das Beispiel. Wir lesen weiter in Kapitel 6, Vers 25 bis 33. Nach einer gewissen Zeit der Erholung kam Ben-Hadad, der König von Aram, mit seinem ganzen Heer und belagerte Samaria. Vermutlich ist es jetzt Ben-Hadad der Zweite, also der Sohn des Königs, den wir eben hatten, von dem wir bisher gehört haben. Die Belagerung, die dauerte eine sehr lange Zeit Und in der Stadt war entsprechend eine Hungersnot ausgebrochen, sodass Eselsköpfe und Taubenmist zu horrenden Preisen als Nahrungsmittel gehandelt wurden. Es gab praktisch nichts mehr zu essen. Es war so schlimm, dass Mütter anfingen, ihre eigenen Söhne zu essen, also dass tatsächlich Kannibalismus in der Stadt war. Wir lesen im Text 6, Vers 26. Als aber der König von Israel auf der Mauer entlang ging, flehte ihn eine Frau an und sprach: Hilf mir, mein Herr und König. Er aber sprach: Wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne oder von der Kälte? Und der König fragte sie: Was willst du? Und sie sprach: Diese Frau da sprach zu mir: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen, morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. Und so haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich zu ihr: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer entlang ging. Da sah das Volk, dass er darunter auf seinem Leib ein Sacktuch trug. Der König Joram ist von dieser ganzen Situation ziemlich überfordert. Die Belagerung, das, was jetzt in seiner Stadt passiert, es ist auch absolut schrecklich. Die ganze Stadt ist auf dem Weg zu sterben, zu verhungern. Doch wie ist seine Reaktion? Die Frau ruft um Hilfe, doch sie bekommt keine vom König. Da denken wir an den Eingangspsalm, den wir heute gehört haben. 146, Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Diese Frau hat gedacht, der König, der ist ja der Chef, der kann doch helfen. Aber er kann es nicht in dieser Situation. Er ist hilflos, genauso hilflos wie diese Frau. Die Frau ruft um Hilfe und ohne zu erkennen, welche Hilfe sie benötigt, erwidert Joram: Wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Das heißt, er schiebt die Verantwortung auf den Herrn. Irgendwie erwartet Joram Hilfe vom Herrn, doch er weiß nicht, wie er diese Hilfe aktivieren soll. Joram sieht nicht, dass die Belagerung durch die Aramäer mit seinem eigenen Handeln im Zusammenhang stehen. Noch einmal Psalm 146, Vers 9. Der Herr behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Und auf diesem Weg ist jetzt Joram. Und als er dann die ganze schreckliche Geschichte der Frau hört, trifft er zwar keine Entscheidung, aber er zerreißt seine Kleider und zum Vorschein kommt ein Sacktuch als Zeichen von Buße und Reue. Elisa könnte Joram zur Umkehr aufgefordert haben. Und jetzt nochmal in dem Zusammenhang. Gott sagte zu dem Volk Israel, dass sie eben solche Flüche, das was jetzt in Samaria passiert, dass sie das erleben würden, wenn sie ihm untreu wären. 3. Mose 26, ab Vers 25. Und wenn ihr dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, dann werden 10 Frauen euer Brot in einem Ofen backen und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen und ihr werdet es essen, aber ihr werdet nicht satt werden. Und wenn ihr euch aber auch dadurch noch nicht zum Gehorsam gegen mich bringen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will ich mich auch euch im Grimm widersetzen. Ja, ich werde euch 7-fach strafen um eurer Sünden willen. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Das ist genau das, was jetzt in Samaria passiert. Aber der König hat keine Idee, dass da einen Zusammenhang gibt. Er sagt, Gott soll helfen. Aber Gott hat gesagt, ich helfe euch, ich bin gnädig, aber kehrt zu mir um. Und diese Umkehr, die ist nicht da. Die Belagerung und Hungersnot, die war schon in 3. Mose und auch an anderen Stellen als göttliches Gericht angekündigt. Es wäre also richtig gewesen, wenn der König Buße getan hätte. Doch ist Buße eben nicht mit dem Tragen eines Sacktuchs getan. Joram hat kein echtes Herz für Buße. Denn Buße bedeutet Umkehr von deinen falschen Wegen. Und er kehrt nicht um. Buße bedeutet auch, mit Geduld auf Gott zu warten. Aber Joram, er vertraut nicht geduldig auf Gott und er wartet eben nicht auf seine Befreiung durch Gott. Ein Zeichen echter Reue wäre die Abkehr von den Götzen und die Zuwendung zu Gott gewesen. Und eben auch dann zu den Männern Gottes. Doch was macht er stattdessen? Wir haben den Text gelesen, das war, er hat seine Kleider zerrissen. Und dann sagt er als nächstes, und er sprach, Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Safats, heute auf ihm bleibt. Also äußerlich machte er den Eindruck eines bußfertigen Herzens, doch anstatt in Geduld auf das Handeln Gottes zu warten, sieht er die Lösung darin, den Propheten Gottes zu töten. Wie die Tötung von Elisa zur Lösung des Problems der Belagerung beitragen sollte, erklärt sich uns nicht. In jedem Fall ist diese Reaktion kein Zeichen der Buße von König Joram. Die Gott gegenüber oberflächliche Herzenshaltung, er trägt ja das Sacktuch, die zeigte sich jetzt eben in diesem ungeduldigen Aktionismus. Elisa sollte als Sündenbock herhalten. Ich bin's nicht gewesen. Der Prophet muss die Schuld haben. Und Elisa, der saß gerade bei den Ältesten und sah die Soldaten natürlich kommen, die ihn zu seiner Hinrichtung holen sollten. Und so bat er die Ältesten, ihn zu schützen. Was sie dann auch taten. Und der Offizier des Königs hatte keinen Zutritt und erklärte, dass er zwar immerhin erkannt hätte, dass die Hungersnot durch den Herrn gekommen ist, jedoch wollte der Offizier nicht mehr auf die Hilfe des Herrn warten. Vers 33b. Siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Und was soll ich jetzt noch auf den Herrn warten? Also so völlig aussichtslos. Jetzt sind wir bis zum Ende gestraft. Aber hüten wir uns davor, nach außen religiös zu erscheinen und ohne im Innern ein reuiges, anbetendes Herz zu haben. Denn so charakterisiert Jesus eben auch die Pharisäer in Matthäus 23. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns in unseren Nöten schneller helfen sollte, so bitten wir ihn, dass er uns eben Geduld schenkt, sein Handeln abzuwarten und eben nicht an ihm zu zweifeln, sondern eben seine Nähe suchen in seinem Wort und im Gebet auf ihn warten. Wir sehen in dieser ganzen Geschichte, Gott handelt und Gott wird handeln. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott handeln wird. Und wie eben in dieser Belagerung Gott handelt, wie er dort wirkt und wie er die Wendung herbeiführt, das werden wir jetzt sofort sehen, denn das Gespräch mit dem Offizier geht in Kapitel 7 weiter. Und jetzt schauen wir uns an, wie der Offizier reagiert, wie sein Herz ist, was skeptisch ist und wie er mit Zynismus reagiert. 7, Vers 1. Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Elisa verspricht, dass Gott handeln wird und die Hungersnot am nächsten Tag beendet sein wird. Und der Offizier, der kann es nicht glauben und er antwortet zynisch, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Mit anderen Worten, das ist völlig unmöglich. Nicht mal Gott kann die Hungersnot von heute auf morgen beenden. Und damit gibt der Offizier seinen Unglauben Ausdruck und stellt die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Gottes Propheten in Frage. Und damit stellt er Gott selbst in Frage. Sein Maßstab ist hier sein eigenes Vorstellungsvermögen. Und was er sich nicht vorstellen kann, das kann Gott auch nicht schaffen. Aber Elia reagiert gelassen und sagt, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Jetzt kommen in unserem Text vier aussätzige Männer ins Spiel. Diese Männer, die hausten vor den Toren von Samaria. Sie hatten nichts mehr zu verlieren. Sie hatten ihre Lage als aussichtslos eingeschätzt. Entweder könnten sie bei den Aramäern Gnade finden und überleben oder eben dort sterben. Oder sie würden vor den Toren von Samaria sterben. In jedem Fall war ihr Einsatz, wenn wir so wollen, nicht besonders hoch, zu den Aramäern zu gehen und zu sagen, helft uns mal hier raus. Und als sie dann aber im Lager ankamen, da war dieses Lager leer. 2. Könige 7, Vers 6. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel und das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Das Lager war leer, als die Aussätzigen dort ankamen. Die haben sich dann erst mal selbst versorgt und dann sind sie aber doch auch zurückgegangen in die hungernde Stadt Samaria, um über den Rückzug der Aramäer zu informieren. Nun, das ist natürlich etwas, was sich die Israeliten auch nicht vorstellen konnten, dass plötzlich das Lager leer ist, weil sie jetzt den Grund gar nicht erkennen konnten. Und König Joram vermutete eben auch eine Täuschung als Kriegslist und so sagte er, wir haben noch 5 Pferde, da dürfen 5 Freiwillige drauf und die reiten mal in das Lager und gucken, ob es sich wirklich so verhält. Das war natürlich ein Himmelfahrtskommando für die, die jetzt los mussten, weil wenn es wirklich eine List war, waren sie quasi tot. Das war halt auch die letzte Chance, nachgucken mussten sie auf jeden Fall. Und die Soldaten kamen zurück und bestätigten, das Lager ist leer, die sind Hals über Kopf geflohen, es ist noch alles in dem Lager vorhanden, nur die Soldaten sind weg. Und als das Volk in der Stadt das hörte, da gab es dann eben kein Halten mehr. Und sie stürzten alle in das Lager der Aramäer. Und jetzt war es gerade so, dass wo die rausgegangen sind, da hatte der König den Offizier, der sich so skeptisch gegenüber der Vorhersage von Elisa verhalten hat, hat er gesagt, du stellst dich mal ins Stadttor und bewachst das und hältst da die Aufsicht. Und jetzt waren natürlich, also die waren ja nun wirklich komplett verhungert, die Israeliten, und sind dann eben rausgestürzt. Er stand im Tor und sie sind so über ihn rübergelaufen, dass er es eben nicht überlebt hat. Er ist dabei gestorben. Sie haben ihn zu Tode getrampelt. Sie überrannten den Offizier, der vom König ins Stadttor gestellt war, und damit ist eingetreten, was Elisa gesagt hatte. Der Offizier, der Elisa, den Propheten Gottes, durch seinen Spott unglaubwürdig machen wollte, der hat die Befreiung gesehen, er hat das mitbekommen, okay, es ist tatsächlich, wir werden überleben, wir werden genug zu essen und zu trinken haben, und er hat nichts davon abbekommen, weil er genau in dem Moment auch gestorben ist. So erging es ihm jetzt, Vers 20, so erging es ihm jetzt, denn das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb. Und dies ist uns auch eine ernste Warnung, dass wir eben nicht skeptisch sind gegenüber den Möglichkeiten Gottes und mit Zynismus auf die Verkündigung seines Wortes reagieren. Es ist ein Ausdruck von Unglauben und Gott nimmt Unglauben ernst. Wir können nicht ungläubig auf die Beweise der göttlichen Gnade schauen und Gott so provozieren. Im Hebräerbrief heißt es, 3, Vers 12, hab Acht, Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Wer den Propheten Gottes verspottet, wie es hier der Offizier getan hat, der verspottet Gott selbst, weil der Prophet das Wort Gottes spricht. Wer über die Verkündigung des Wortes Gottes spottet, der verspottet Gott ebenfalls, denn es ist sein Wort, was verkündet wird. Und in Matthäus spricht Jesus über das Ende der Weltzeit und die Trennung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, die erfolgen wird. In Matthäus 13. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. In den Büchern Könige und insbesondere in den drei Abschnitten von heute Morgen sehen wir, dass Gott die Möglichkeit gibt, Buße zu tun. Wir sehen aber auch, dass die Menschen sich weigern, Buße zu tun. Vielmehr wollen sie, dass Gott sie in Ruhe lässt. Und am Ende bekommen sie das auch, was sie wollen. Sie werden ewig von Gott getrennt sein. Abschließend kommen wir heute Morgen zum vierten Predigtpunkt, zu einem demütigen Herzen und welche Auswirkungen diese Herzenshaltung hat. Und dazu noch ein paar kurze Vorbemerkungen. Diese Verse aus Kapitel 8, die passen nicht in die chronologische Reihenfolge der Kapitel. Diese Verse, die sind im Zusammenhang mit 2. Könige 4, Vers 8 bis 37 zu sehen und schließen sich vermutlich zeitlich direkt daran an. Denn in Kapitel 4 lesen wir von einer Schunemitin, die Elisa und seinen Diener Gehasi umsorgt und ihm im Obergemach ihres Hauses Unterkunft gibt. Schunem, das gehört zum Territorium von Israel. Und da sie Elisa so gut versorgt hatte und er etwas Gutes tun wollte, bekam sie dann noch einen Sohn, da ihr Mann auch schon alt war. Das war dann quasi die Altersversorgung für diese Frau, weil wenn der Mann stirbt, das kennen wir vielleicht noch aus der Ruth-Geschichte, wenn der Mann stirbt, dann hat die Frau erstmal nichts, außer jemand aus der Familie heiratet sie, außer es ist ein Sohn da und jetzt wäre für diese Schunemitin halt der Sohn da gewesen. Aber nach ein paar Jahren starb dieser Sohn, vielleicht so als er 7 oder 8 war. Und die Schunemitin klagte bei Elisa hartnäckig darüber. Sie ging also nochmal zu Elisa hin und sagte, eigentlich hatte ich mir gar keinen Sohn gewünscht, aber jetzt habe ich einen gehabt und jetzt habe ich ihn auch lieb gehabt und jetzt ist er plötzlich wieder weg. Was soll das im Grunde? Und sie ging aber auch zu ihm hin, weil sie glaubte, dass Elisa ihn auch wieder zum Leben erwecken konnte. Und so tat es Elisa dann auch und er erweckte ihren Sohn wieder zum Leben und die Schunamitin, sie dankte Elisa mit aller Demut. Und jetzt schließt sich vermutlich unser Text an und dann verstehen wir auch, warum Gehasi, von dem haben wir auch gehört beim letzten Mal, Naaman wollte einen Betrag, dem Elisa zur Verfügung stellen für seine Heilung. Elisa wollte das nicht. Und dann ist Naaman ihm hinterhergegangen und hat gesagt, na, ein bisschen was kannst du mehr dafür geben. Und dann kam der Gehasi zurück zu Elisa. Und dann hat Elisa gesagt, was hast du denn da gemacht? Und dann wirst du jetzt den Aussatz bekommen, den der Naaman hatte. Und danach war Gehasi aussätzig. Und insofern ist es ein bisschen eigenartig, wenn er plötzlich in Kapitel 8 wieder vor dem König steht und dem irgendwas erzählt, weil der König hatte sicher keinen Umgang mit Aussätzigen. Insofern passt das Ganze hier viel besser direkt in den Anschluss an Kapitel 4. Also in 8 Vers 1 heißt es, und Elisa redete mit der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, und sprach, mache dich auf und geh hin mit deinen Hausgenossen und halte dich in der Fremde auf, wo du kannst, Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen und sie kommt auch in das Land, 7 Jahre lang. Das war jetzt nicht die Belagerung von Samaria, sondern es war eine Hungersnot, eine andere Hungersnot. Und die Frau machte sich auf und machte es so, wie der Mann Gottes sagte, und zog hin mit ihren Hausgenossen und hielt sich 7 Jahre im Land der Philister auf. Und als nun die 7 Jahre vorbei waren, kam die Frau wieder aus dem Land der Philister und sie ging hin, um den König anzurufen, wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Der König aber redete eben mit Gehasi, dem Knecht des Mannes Gottes, und sprach: Erzähle mir doch alle die großen Taten, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, wie jener einen Toten lebendig gemacht hatte. Siehe, und da kam die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte. Und dazu und rief den König an wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Und da sprach Gehasi: Mein Herr und König, dies ist die Frau und dies ist ihr Sohn, den hatte sie mitgebracht, den Elisa lebendig gemacht hat. Und da fragte der König die Frau und sie erzählte es ihm. Und da gab ihr der König einen Kämmerer mit und sprach: Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört, dazu allen Ertrag der Felder seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Also mit Zinsen. In Kapitel 4 hat die Schunamitin gezeigt, dass sie auf Gott vertraut und auf Elisa, Gottes Propheten. Sie hat Treue gezeigt und auch anschließend in Kapitel 8 hat sie genau das getan, was Elisa gesagt hat. Mit ihrem demütigen Herzen glaubte sie, dass Elisa ein Prophet Gottes ist. Und in Anbetracht der Hungersnot verließ sie mit ihrem ganzen Hausstand das Land. Obwohl sie gerade vorher in Kapitel 4, als Elisa sie gefragt hat, wünschst du dir etwas, hat sie gesagt: Nee, ich bin hier super glücklich. Ich bin hier unter denen, mit denen ich groß geworden bin. Ich bin hier in meinem Lande. Also sie war sehr gerne dort, wo sie war. Aber als Elisa ihr sagt, verlass das Land, hier ist es demnächst nicht mehr gut, es ist Hungersnot, da hat sie das Land verlassen. Und 7 Jahre später kehrte sie zurück aus der Fremde und vermutlich war ihr Mann in der Zeit verstorben. Und jetzt kam sie in ihre Heimat und ihr Land hatte wohl jemand anderes in Besitz genommen. Gut möglich, dass es der König war, der dieses dann scheinbar herrenlose Land an sich genommen hatte. Und so kam sie zum König, gerade als dieser sich bei Gehasi nach Elisas großen Taten erkundigte und Elisa von der Auferweckung des Sohnes der Schunamitin berichtete. Und da passte es gut, dass genau in diesem Moment sie dazu kam und der König sie direkt fragen konnte. Und da fragte der König die Frau und sie erzählte es ihm. Und da gab ihr der König einen Kämmerer mit und sprach: Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört, dazu allen Ertrag der Felder seit der Zeit, da sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Und da der König jetzt alles aus erster Hand gehört hatte, fühlte er sich verpflichtet, alles gerecht zu regeln. Auch in dieser Szene glauben wir jetzt nicht an einen Zufall, dass sie nun gerade kam, als Elisa, der Knecht von Elisa, beim König war. Der Knecht wird nicht besonders häufig beim König gewesen sein. Der König wird sich nicht so oft nach Elisa erkundigt haben. Und dass sie jetzt genau dazu kommt, da sehen wir auch, dass Gott für die sorgt, die ihm treu sind. Das heißt, die Schunamitin kam zurück aus der Fremde von den Philistern. Und Gott hatte alles so bereitet, dass sie jetzt gar nicht groß kämpfen musste, sondern dass die Umstände so waren, dass es offenbar ist, das ist alles tatsächlich, es ist ihr Land und es waren keine großen Formalitäten zu erledigen. Die Schunamitin, die unterscheidet sich vom König Joram und von seinem Offizier eben in einigen Punkten. Sie erkannte Elisa als Gottes Prophet an. Sie gehorchte dem Wort Elisas, da sie den Propheten als Sprachrohr Gottes verstand. Sie stellte keine Ansprüche an den Propheten und an Gott. Sie wartete mit Geduld, dass Gott sich um ihr Recht kümmerte. Und sie hatte ein demütiges Herz und sie gehorchte dem Wort Gottes. kommen wir zum Schluss und fassen noch einmal zusammen. In Gottes Wort sind diese vier Abschnitte zusammengestellt und wir haben sie eben unter dem Aspekt der Herzenshaltung betrachtet. Die Rebellion eines starkköpfigen Herzens, die Ungeduld eines oberflächlichen Herzens, der Zynismus eines skeptischen Herzens und der Gehorsam eines demütigen Herzens. Und welches Herz hast du? Magst du es, Predigten über das Evangelium zu hören, über das Evangelium von Jesus Christus? Kannst du es ertragen und glauben, wenn du hörst, dass du ein Sünder bist und du vor Gott aus deiner Kraft heraus nicht gerecht wirst, sondern dass du die ewige Trennung von Gott wegen deiner Sünde ihm gegenüber verdient hast? Kannst du glauben, dass du nur gerettet und in ewige Gemeinschaft mit Gott haben kannst, weil Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat und er, obwohl er selbst ohne Sünde war, am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Kannst du glauben, dass Christus durch seine Auferstehung von den Toten dir den Weg zum Vater bereitet hat? Wie reagiert dein Herz auf diese Botschaft? Bist du starrköpfig und rebellierst dagegen? Magst du diese Botschaft hören oder wehrst du dich dagegen? Vielleicht denkst du, könnte etwas Wahres dran sein, aber du kämpfst dagegen an und du verdrängst es, weil du deine Verlorenheit vor Gott nicht zugeben magst? Oder begegnest du der Botschaft, dass du ein Sünder bist, nur oberflächlich? Hörst gerne die Predigten, hörst schöne Geschichten darüber, dass Gott die Menschen lieb hat, aber lässt die eigentliche Botschaft nicht an das Innerste deines Herzens. Und wenn in deinem Herzen etwas schief läuft, dann bist du ungeduldig mit Gott, weil er aus deiner Sicht nicht schnell genug handelt, wo er dich doch eigentlich lieb hat. Oder bist du skeptisch dieser Botschaft gegenüber und denkst, das Evangelium und viele Aussagen der Bibel übersteigen mein Vorstellungsvermögen? Also kann es auch nicht wahr sein, was da alles steht und was da aufgeschrieben ist? Oder begegnest du dem Evangelium mit einem demütigen Herzen? Glaubst der Botschaft der Bibel? Erkennst du, dass du ein Sünder bist und die Vergebung durch das Opfer Jesu Christi benötigst und bekommst? Möchtest du Christus mit deinem Leben im Gehorsam dienen? Dann höre auf das Wort, das Christus dir zuspricht. Dann höre in deinem Herzen auf das Evangelium. Dann glaube auf die Gnade, die Gott dir gibt, weil Gott ein gnädiger Vater ist, ein barmherziger Vater, der dich in seine Arme schließen möchte, der seine Liebe gezeigt hat durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Aber dir gilt eben das, was Christus am Kreuz erreicht hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir haben es heute bei dreien gehört, dass sie eben die Botschaft hören, aber es nicht in ihr Herz kommt. Und bei der Schunamitin haben wir gehört, sie hat ein demütiges Herz und sie ist gehorsam gegen Gott. Sie hat die Gnade des Evangeliums, kann sie glauben. Der Apostel Johannes, der hat auf die Frage der Herzenshaltung in etwas anderen Worten, hat er es so beschrieben und damit möchte ich schließen. 1. Johannes 1, ab Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Als Antwort auf die Predigt